24. Februar 2267. Ich weiß, dass es im Allgemeinen als ungeschickt gilt, Vergleiche zwischen ehemaligen und gegenwärtigen Ehepartnern anzustellen, sagte Pennington. Aber ich muss zugeben, dass ich meine ersten Flitterwochen mehr genossen habe als diese hier. T'Pryn sah von ihrer Schüssel mit Plomix-Suppe zu Tim Pennington auf. Er hatte während des ersten Tages an Bord des zivilen Transportschiffes nach Argilon nicht viel gesagt, sondern hatte es vorgezogen, die Erschöpfung nach ihrer Wanderung durch das Liangon-Gebirge auszuschlafen. Jetzt, da er wach war und ihr an dem winzigen Esstisch gegenüber saß, fragte sie sich, ob sie anstelle eines Zimmers mit zwei Betten besser getrennte Quartiere verlangt hätte. Ohne ihrem Bedauern über die Reisearrangements Ausdruck zu verleihen, antwortete sie, »Wenn Sie damit auf die keusche Natur unseres Zusammenlebens anspielen, würde ich sagen, dass das doch vollkommen zu erwarten war.«
»Eigentlich«, erwiderte Pennington zwischen zwei Gabeln seiner Pasta Pesto mit Goschmol-Pilzen von Tellar, »habe ich eher über den Mangel an Spaß und Unterhaltung geredet als über den Mangel an Sex.«
Er spießte eine weitere Gabel mit Essen auf, hob sie halb an seinen Mund und hielt inne.
»Ein Moment, was meinen Sie damit, dass das zu erwarten war?«
»Zuerst einmal habe ich mein Ehegelübde unter einem falschen Namen abgelegt. Das heißt, dass es nicht legal bindend ist. Ergo sind Sie und ich nicht wirklich miteinander verheiratet und es wird auch kein Akt der Vollziehung erwartet.«
Pennington lächelte schelmisch und fragte, »Nicht einmal, um den Anschein zu wahren?«
»Ich bezweifle, dass irgendjemand unsere Aktivitäten hier in unserer Kabine überwacht, Mr. Pennington. Solch ein Theater würde aller Wahrscheinlichkeit nach nichts zur Aufrechterhaltung unserer Tarnung beitragen.«
»Wir sind schon ein verdammtes Traumpaar«, murmelte er. Dann schob er sich die Gabel mit Pasta in den Mund.
T'Pryn fügte hinzu,
»Und da Sie darüber in Unkenntnis zu sein scheinen, sollte ich Ihnen mitteilen, dass meine sexuelle Präferenz beim weiblichen Geschlecht liegt.«
Er starrte T'Pryn an, während er kaute und schluckte.
»Nun, sagte er, »das macht dem Ganzen wohl einen Strich durch die Rechnung, was? Danke für die Information.«
Der Rest des Abendessens verlief schweigsam. Nachdem er sein Geschirr vor die Kabinentür gestellt hatte, damit die Angestellten es einsammeln konnten, sagte Pennington,
»Ich bin ziemlich sicher, dass es irgendwo auf diesem Schiff eine Gaststube oder eine Kneipe gibt, und ich habe vor, sie zu finden.«
»Ich habe keinen Zweifel daran, dass Ihnen Ihre Erfahrungen als investigativer Journalist bei diesem Unternehmen hilfreich sein werden«, erwiderte T'Pryn, während sie sich vor den Komm-Anschluss der Kabine setzte.
Pennington ging davon und die Tür glitt zu. Befreit vom albernen Geplapper ihres Pseudo-Ehemanns, aktivierte T'Pryn das Komm-System und begann eine methodische Untersuchung der wichtigsten Nachrichtenkanäle innerhalb der Föderation. Vor ihrer heimlichen Abreise von Vulkan hatte sie keine Gelegenheit gehabt, sich auf den neuesten Stand der Ereignisse zu bringen, die während des Jahres geschehen waren, in dem sie im Koma gelegen hatte. Das Verbot moderner Technologien in ihrem Heimatdorf Krentan hatte sie dann davon abgehalten, während ihrer Genesung etwas Bedeutendes in Erfahrung zu bringen, und das Erfordernis, schnell zu handeln und sich der Entdeckung zu entziehen, nachdem sie aus der Gemeinde geflohen war, hatte eine längere Recherche bis jetzt unmöglich gemacht. Zuerst suchte sie nach allen Nachrichten, die mit der Sternenbasis 47 zu tun hatten. Die ersten Neuigkeiten, die das System anzeigte, waren zwei Tage nach ihrem mentalen Zusammenbruch veröffentlicht worden. Ganz oben auf der Liste war die Geschichte von Tim Pennington, die Diego Reyes als den verantwortlichen Offizier enthüllte, der die Generalorder 24 bezüglich Gamma Tauri 4 befohlen hatte. Der daraus resultierende Photon-Torpedo-Beschuss durch die Raumschiffe Endeavour und Lovell hatte den Planeten auf eine geschmolzene Kugel reduziert und mehr als 13.000 Leben gefordert, einschließlich das von ein paar tausend Klingonen. Als nächstes las sie einen Bericht aus erster Hand, ebenfalls von Pennington geschrieben, über die Rettung des auf dem Planeten Genoteur abgestürzten Aufklärers USS Sagittarius. Der Bericht war äußerst detailliert, besonders in seiner Beschreibung der gestaltverändernden, bewusstseinsübertragenden Wesen, die man Schedain nannte. T'Pryn fragte sich, wie Pennington die Zäsur der Sternenflotte hatte umgehen können, als er beide Geschichten eingereicht hatte. Dann sah sie die nächste Reihe verlinkter Berichte. Commodore Reyes persönlich hatte bei der Veröffentlichung von Penningtons Geschichten geholfen, die normale Sicherheitsprüfung umgangen
und die Berichte des Journalisten direkt an den Föderationsnachrichtendienst gesendet. Teprin war verblüfft, als sie die geschwärzten Transkripte von Rays Verhandlung durchging. Warum würde Rays Operation Vanguard so gefährden? Selbst als sie seine Kritik an der zunehmend maßlosen Geheimhaltung der Sternflotte las, fiel es ihr schwer, seine Argumentation zu akzeptieren. Folglich war sie nicht überrascht, als sie am Ende des Transkriptes las, dass Rays für schuldig befunden, seines Ranges enthoben, unehrenhaft aus der Sternflotte entlassen und zu 10 Jahren in einer Strafeinrichtung in Neuseeland auf der Erde verurteilt worden war. Dann hatte sie gelesen, dass Rays Transporter von einem unbekannten Angreifer auf dem Weg zur Erde zerstört worden war, mit der gesamten Besatzung vernichtet, reduziert auf eine Wolke aus Gas und Staub. Diego Reyes war tot. Ermordet. Die üblichen Verdächtigen hatten jede Verantwortung natürlich weit von sich gewiesen. Auch wenn von den Klingonen nach dem Zwischenfall auf Gamma Tauri 4 ein Kopfgeld auf Reyes ausgesetzt worden war, hatten sie darauf bestanden, dass sie ihn auf Kronos vor ein Gericht hatten stellen wollen und ihm niemals einen glorreichen Tod in der Schlacht ermöglicht hätten. Gestalten, die mit den verschiedenen orionischen Schmugglern in Verbindung standen, beteuerten ihre Unschuld und gaben an, dass sie Diebe, aber keine Mörder seien. Als ob diese Abgrenzung irgendeine moralische Überlegenheit bedeuten würde. Vorhersehbarerweise sagten die Tolianer gar nichts. Ohne Zugang zu Beweisen und Zeugen würde Teprin nicht in der Lage sein, eine Hypothese darüber zu bilden, wer für den Tod ihres Freundes und ehemaligen kommandierenden Offiziers verantwortlich war. Aber anhand der Berichte über erhöhte Piratenaktivität in der Taurus-Region und zunehmende Aggression der klingonischen Kräfte in diesem Sektor wurde ihr klar, dass Vanguard mit Sicherheitsproblemen konfrontiert war. »Dort werden meine Dienste von größtem Nutzen sein«, entschied sie. »Wenn ich mich reinwaschen und meine Karriere zurückfordern will, müssen diejenigen, die die Nonen zerstört haben, zur Rechenschaft gezogen werden. Und die Kontrolle der Sternflotte über die Taurus-Region muss wiederhergestellt werden.« In 25 Tagen würde der Transporter sie und Pennington in Argylon absetzen. Bis dahin musste sie sich einen Plan ausgedacht haben. Es war nicht viel Zeit, aber es würde genügen.